Herzlich willkommen zu Folge 27 von unserem Steuerfunk-Podcast. Auch den nehmen wir nochmal am Morgen vom 3. Mai auf, sonntags morgens, und wir werden die Folge ausstrahlen am 28. Mai. Und Andreas, ich hoffe, du bist noch am Start.
Jawohl, ich bin immer noch gut gelaunt am Start, ja. Und diese Folge ist, Sebastian, rein brutales Fachwissen, oder?
Ja, natürlich. Wir haben uns ja die betriebliche Altersversorgung vorgenommen und haben gesagt, genau, wir wollen mal den Einstieg in die betriebliche Altersversorgung wagen. Ich fange mit unserem üblichen...
Also in der letzten Folge war mal wie die alten Männer und aus der Sesamstraße, oder? Haben über 1.000 Euro gesprochen und über Reform und Gesetze. Aber dieses Mal müsste eine schöne Folge sein, betriebliche Altersversorgung. Und jetzt dein Disclaimer.
Der übliche Disclaimer, wir machen keine Rechtsberatung, das Ganze ist einfach nur in unserer Freizeit aufgezeichnet. Und wer sind wir? Das ist der Andreas Sprenger, Steuerberater aus March bei Freiburg, und ich bin Sebastian Doser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Und wir haben einfach vor einiger Zeit mal gedacht, Mensch, wir unterhalten uns immer wieder, um so einen Gesamtüberblick über das Steuerrecht zu haben und über das Sozialversicherungsrecht, über verschiedene Themen. Lassen wir doch einfach mal ein Mikro mitlaufen, vielleicht interessiert es den einen oder anderen da draußen auch, und zeichnen das auf und stellen das als Podcast zur Verfügung. Das Ganze ist natürlich keine Rechtsberatung. Wer wissen will, wie man rechtlich sicher das Ganze machen kann, dem sei Podcast Folge 1 empfohlen. Da ging es um die Anrufungsauskunft § 42e bzw. die sozialversicherungsrechtliche Auskunft nach 28 HSGB 4. Und damit würde ich sagen, darfst du noch dein Sprüchchen aufsagen, und dann steigen wir doch in die betriebliche Altersversorgung ein.
Und das sagt man ein bisschen anders. Diesmal gibt es eigentlich nichts zu ärgern. Sebastian, die BAV ist vom Prinzip her schon schön geregelt, würde ich sagen, oder?
Ja.
Da nöle man jetzt in einem Gesetz rum. Da geht es jetzt wirklich pur um Praxis. Und für diejenigen, die es hören und in der Praxis sind, das soll man sich jetzt nicht frustrieren lassen. Das ist ein Thema, vor der man zu viel Angst hat, weil es einem so ein bisschen unheimlich ist, aber das ist echt beherrschbar. Und wenn Sie jetzt denken, bleibe Sie entspannt, einfach das Wissen auf sich wirken lassen, soll tatsächlich jetzt nichts Bedrohliches sein, aber ist für uns beide ein wichtiges Thema, Sebastian, ne?
Genau, also ist echt ein super interessantes Thema. Die betriebliche Altersversorgung ist einfach was, wo man einfach sagen muss, wir hatten ja in der letzten Folge eigentlich die Gesundheitsreform zurückgehend, Bismarck 1880er Jahre da. Und damals, wenn man sich das genau anschaut, deshalb bin ich ja jetzt wirklich noch immer gut vorbereitet, auch auf das Thema, dann muss man sich ja überlegen.
Sebastian, echt? Interessant, ja, heute, also wirklich beeindruckend, ja.
Ja, wir haben ja diese Alters- und Invalidenversicherung 1889 eingeführt, also Reichstagsbeschluss vom 24. Mai 1889, Reichsgesetzblatt 1889, 1 Satz 97, das ist ja die deutsche Rentenversicherung, wie wir sie heute kennen, die gesetzliche Rentenversicherung, damals noch übrigens auch schon aufgeteilt im Verhältnis 50-50, fand ich ganz interessant, das zu lesen. Und aber, wenn man sich es genau anschaut, es war eine Grundsicherung. Also das, was Friedrich Merz gerade sagt und wo er viel Haue für bezieht, so war die Rentenversicherung damals ausgestaltet. Übrigens, Rentenalter damals, auch das fand ich eine sehr spannende Geschichte, war hier 71 Jahre. Also da sind wir heute noch weit weg von wieder. Und man muss sich ja überlegen, damals in den 1880er Jahren, da war eigentlich die Lebenserwartung deutlich niedriger wie heute. Aber eben, man hatte eben hier das Renteneintrittsalter höher und nur die Basisgrundabsicherung damals gedacht. Und da passt die betriebliche Altersversorgung jetzt wieder, finde ich, gut dazu, weil die soll eigentlich genau diesen Zusatzanreiz bieten, diese zusätzliche Abdeckung im Alter, damit ich halt vielleicht auch, wie sagt ein Kollege aus dem Arbeitsrecht immer so schön, die Donau-Flussschifffahrt mir dann im Alter leisten kann, die man üblicherweise nach der Pensionierung oder nach der Zurruhesetzung hier angehen soll.
Also ich merke es bei meiner Mandantin, Sebastian, da ist immer ganz süß, was kriege ich denn, wenn Rentner kommen oder gekommen sind, frage ich, was kriege ich denn? Ja, habt ihr Rentebescheid, also kriegst du sonst noch irgendwas? Nee, sag ich, wirklich nicht? Nee. Und dann habe ich jetzt ausgerechnet, ob Steuer rauskommt, und dann macht ihr immer selber, und dann kam der Steuerbescheid. Nachzahlung. Und dann rutscht immer das Herz in die Hose. Da geht man, oh, scheiße, Andreas, was hast du wieder falsch gemacht? Weil ich mache schon meine Fehler auch selber, ne? Und dann gucke ich rein und entdecke natürlich was. Betriebliche Altersvorsorge. Wenn ich dann komme und sage, Sie kriegen aber, habe schlechte Nachricht für Sie und eine gute. Was machen wir zuerst? Rentner natürlich. Die schlechte Nachricht. Oder Rentnerinnen, Nachzahlung. Oh je, aber sie haben doch gesagt, so, ja, ja, aber sie haben mir was verschwiegen, was Wunderbares. Betriebliche Altersvorsorge ist eine Auszahlung. Ja, dann stellt sich raus, ja, die wird oft vergessen, aber viele Rentner sind echt froh, dass sie die haben. Man belächelt sie so immer, aber ich muss sagen, ja, also ist schon was Gutes. Sebastian, du hast schon recht, die Rente ist tatsächlich jetzt ja noch einigermaßen, wie soll ich sagen, ja, also wirklich betont einigermaßen, okay, aber für viele ist schon knapp, muss man einfach sagen, ist Leben lang gearbeitet, das ist eben schon enttäuschend wenig und da ist eine betriebliche Altersvorsorge sinnvoll. Und ich habe es mal für ein Seminar gemacht, Sebastian, das können wir mal als Einleitung machen, so richtig klassische betriebliche Altersvorsorge, wir besprechen es nachher, Pensionskasse, Direktversicherung, Pensionsfonds. Und da geht jemand her und wandelt 100 Euro um, hat 3.000 brutto, gab so knapp 2.050 Euro Auszahlung und jetzt verzichtet auf 100 Euro. Das tut auch schon weh, das ist schon klar. Gibt dann bloß noch 2,9 brutto, sowohl in der Steuer- wie in der SV, hat aber deswegen nur 56 Euro weniger Auszahlung. Also 100 Euro gehen weg, macht aber im Geldbeutel nur, ich verstehe es schon, es tut schon weh, 56 Euro weniger Auszahlung aus. Und durch den Zuschuss nach dem Paragraph 1a Betriebsrentengesetz muss der Arbeitgeber 15% Zuschuss geben, gehen 115 Euro in Altersvorsorge. Und was mich dann so spannend fand, wenn man das 30 Jahre macht, also die 115 Euro einzahlt, dann gibt es eine Betriebsrente, nämlich Versorgungszüge in der SV und bei uns Einkünfte nach 22 Nummer 5, machen wir nachher. Und spannend, Sebastian, 166 Euro bis 237 Euro führt dazu, weil man es später versteuern muss, dass Abzüge gibt für Krankenversicherung, für Pflegeversicherung und gegebenenfalls auch für die Einkommensteuer. Und was mich so spannend fand, die Bandbreite des Kapitals, die man da aufbaut, ist so riesengroß. Zwischen 33.000 Euro und 78.000 Euro. Und ich habe da mal ausgerechnet, es gibt Fälle, da spare ich Steuern, Sozialversicherung rund 15.700 Euro, muss aber später im Alter tatsächlich Steuern, Sozialversicherungsbelastung, je nachdem wie alt ich werde, von 18.124 Euro rechne. Das heißt, wenn man das erstmal sieht, denkt man, 15.700 gespart, Steuern SV, und nachher muss ich 18.200 Euro bezahlen. Da kommt immer das, aber das lohnt sich doch nicht. Doch, das lohnt sich, je nachdem, welche Rendite die BAV bringt. Und also, das ist faszinierend. Zwischen 0%, also die Erträge liegen da wirklich teilweise knapp über 0%, weil natürlich auch Kosten entstehen, bis 9%, das ist ja illusorisch, aber es ist ein wahnsinniger Unterschied. Wenn man da so die 100 Euro einbezahlt, macht es nachher schon 30, 40, 50.000 Euro aus, die später mehr oder weniger rauskommen. Mhm. Also das Prinzip ist, wollte ich erklären, man zahlt steuerfrei ein in der Aktiverwerbsphase und Sebastian, je nachdem, was es für eine betriebliche Altersvorsorge war, muss ich es im Alter versteuern. Da muss man immer dran denken, versteuern heißt Einkommensteuer und natürlich Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Das war das Beitragssicherungsgesetz, das man 2000 bekommen habe.
Ja.
So.
Gut, ich würde mal anfangen, einfach in die Struktur. Danke dir für den ersten Aufschlag, dass man mal sieht, um was wir uns überhaupt unterhalten. Und natürlich ist es wie immer, und deshalb fassen viele es auch nur mit spitzen Fingern an, die betriebliche Altersversorgung. Es ist ein komplexes Recht, aber es ist ein sehr schön strukturiertes Recht.
Genau.
Und wenn man es einmal verstanden hat, dann fällt es eigentlich auch sehr leicht. Und ich würde mal anfangen, man muss ein bisschen clustern. Es gibt im Prinzip 5 Möglichkeiten, die man bei der betrieblichen Altersversorgung hat, die man aber in 2 Obercluster zusammenfassen kann. Das ist eben der Bereich, den wir immer mit direktem Durchführungsweg oder unmittelbarem Durchführungsweg beschreiben. Das ist Teil 1. Und in diesen direkten Durchführungsweg, in den unmittelbaren Durchführungsweg, da passt eben rein die Direktzusage, die Pensionszusage, die der Arbeitgeber erteilt, oder die Abwicklung einer Zusage über die Unterstützungskasse. Das heißt, hier haben wir einen Punkt, wo der Arbeitgeber einfach sagt, okay, lieber Arbeitnehmer, hör zu, wir machen eine betriebliche Altersversorgung, entweder im Wege der Entgeltumwandlung oder on top, also zusätzlich zu dem, was der Arbeitgeber bisher geleistet hat. Und er sagt einfach zu, hör zu, wenn du mal alt wirst oder bestimmte Ereignisse, Invalidität, Erwerbsunfähigkeit eintreten sollen, dann kriegst du von mir eine Unterstützungsleistung. Entweder die Direktzusage, ich zahle das direkt als Arbeitgeber später aus, das heißt vergleichbar mit dem, wie es beim Beamten ist. Auch als Beamter ist es ja so, der Beamte arbeitet und der Arbeitgeber hat gesagt, wenn du mal später alt bist, kriegst du von mir eine Pension. Und dann gucken wir mal, wie viel das wird. Dann ist es eben das gleiche Modell. Ich habe ein Versprechen meines Arbeitgebers in die Zukunft. Das Gleiche kann der Arbeitgeber aber auch machen, indem er sagt, okay, ich mache das nicht selber, sondern ich bediene mich einer sogenannten Unterstützungskasse dafür. Dann zahle ich der Arbeitgeber dort zwar einen Betrag X ein für die Versorgung seiner Arbeitnehmer später mal und die Unterstützungskasse macht später die Auszahlung, wenn das Ereignis auftritt.
Und das Interessante ist für alle, also für die Praktiker, ist, wie der Sebastian sagt, für sie ist wichtig diese Vorstellung. Also nehmen wir an, ich will einen Sebastian abwerben in meine Kanzlei und sage zum Sebastian, du Sebastian, kommst zu mir. Sebastian sagt, nee, hat gar keinen Sinn. So, und ich sage, aber Sebastian, wenn du zu mir kommst, du bist dann renteversicherungspflichtig, ich sorge für eine Altersvorsorge, aber ich weiß, das reicht dir nicht. Ich verspreche dir, wenn du dann in Rente gehst, dann zahle ich dir monatlich 1.000 Euro. Das wäre eine Direktzusage, Sebastian. Ne?
Genau, richtig.
Und ich müsste jetzt aber auch noch sagen, also 1.000 Euro sind natürlich heute jetzt vielleicht, ja, nur was wert, aber in, weiß ich was, in 30 Jahren, ich mache so eine Steigerung dazu. Das erhöht sich jedes Jahr um die Inflationsrate, weiß ich was. Ne? Aber ich, und es vereinbare mir, dann habe ich gegenüber dir eine Verpflichtung, das muss man mal sagen. So, und dann der sagt der Sebastian natürlich, Andreas, da habe ich ja super was davon. Das müsste ich vorstellen. Ich habe ja, der Sebastian sagt, ich kann dann auf der Friedhof in Freiburg gehen und da steht, Andreas Sprenger versprach mir eine BAV aus seiner Kanzlei, aber die gibt es nicht mehr. Ich lege gern jedes Mal eine schwarze Rose hin und ärgere mich über ihn. Und Sebastian, jetzt gehe ich her und sage, okay, also jetzt mache ich entweder eine Rückdeckungsversicherung, dann zieht mir der Versicherungsvertreter erstmal die Ohren lang und sagt, sind Sie wahnsinnig? Erste Einzahlung 160.000 Euro oder 80.000 Euro. Oder ich sage das, okay, ich mache es über eine Unterstützungskasse. Aber Sebastian, der Rechtsanspruch entsteht erst, wenn du dann den Versorgungsfall hättest. Wenn du also, weiß ich was, 65 oder 70 wirst. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ne? Und deswegen intern. Ich verspreche es. Also ich muss es nachher auch aus meinem Bereich finanzieren. Und Unterstützungskasse, die ist halt so, die sagt, ja, okay, wir können jetzt nicht garantieren, es kommt die Rente raus. Wir schauen mal, wenn dann der Sebastian in dem Alter ist, was ist denn an Kapital da? Und erst, wenn man das wisse, dann erst könnte man sagen, das wird rauskommen.
Genau. Und ja, also das ist halt der große Punkt. Und jetzt ist es so, was ist es jetzt, wenn du mir das Versprechen gibst? Du hast mir gesagt, wenn du kommst, kriegst du 1.000 Euro, dann ist dieses Versprechen, davon kann man sich nichts kaufen. Und weil man sich nichts davon kaufen kann, ist es auch noch nichts wert. Ich habe keinen Vorteil als Arbeitnehmer jetzt zum heutigen Zeitpunkt, wenn ich noch in der sogenannten Ansparphase bin, wenn ich also in der Phase bin, wo ich noch aktiv arbeite und nur dieses Versprechen habe, weil der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist.
Also Beispiel, jetzt machen wir so, ich bin ja Spießer. Ich sage dann, okay, also das verstehe ich schon mit dem Sebastian und so. Jetzt gehe ich mal zum Versicherungsvertreter, sage ich, buche Rückdeckungsversicherung, damit der Sebastian später sein Geld kriegt. Die trete ich dann auch dem Sebastian ab, also den Anspruch. Oder sagt der Versicherungsvertreter, ja klar, Startkapital 86.270 Euro, das müsste ich jetzt erstmal einzahlen und dann jedes Jahr, 22.000 Euro. Jetzt überweise ich 86.000 Euro auf eine Rückdeckungsversicherung, die an dich abgetreten ist. Sebastian, eine Lohnabrechnung muss ich dir dann wahrscheinlich 86.000 Euro ansetzen, oder?
Nein, eben nicht, weil tatsächlich ist es ja so, du hast mir, das Ganze ist ja unter einer aufgeschobenen Bedingung, genau, die noch nicht eingetreten ist. Damit habe ich keinen Lohnzufluss, weil das Geld mir eben nicht zusteht. Du hast mir das zwar treuhänderisch verpfändet und damit habe ich eine gewisse Sicherheit, dass es tatsächlich da ist. aber ich kann nicht drauf zugreifen.
Genau.
Und für den Lohnzufluss brauche ich eben die Verfügungsmacht über das Ganze und die habe ich nicht als Arbeitnehmer. Damit ist lohnsteuerlich nichts passiert. Das heißt, die 86.000 und auch die 14.000 waren es, glaube ich, die du dann jährlich einzahlst, da passiert erstmal nichts.
Es ist wie das Versprechen im Schatz, ich bringe dieses Jahr immer den Müll raus. Da sagt der Schatz, okay, wir schauen mal. Also
genau.
Das ist der entscheidende Unterschied aus meiner Sicht, Sebastian, dass es einfach ein Nichts ist.
Genau.
Und gibt es eine Höchstgrenze, Sebastian? Gibt es eine Höchstgrenze?
Eine Höchstgrenze gibt es lohnsteuerlich nicht.
In der Sozialversicherung gibt es eine kleine, also Sozialversicherung schließt sich dem erstmal an. Also meine 80.000 wäre auch SV-rechtlich jetzt erstmal uninteressant. Nur bei der Entgeltumwandlung, wenn der Sebastian sagt, ich verzichte auf einen Teil meines Lohnes zugunsten einer solchen Direktzusage oder Unterstützungskasse, da sagt Sozialversicherung, nee, also da lassen wir dann nur einen bestimmten Betrag sozialversicherungsfrei. Das ist 4% der Beitragsbemessungsgrenze. Das verwechseln wir bitte nicht nachher mit der Sozialversicherung bei der Pensionskasse, Pensionsvordirektversicherung. Da gibt es eine eigene Begrenzung. Nur eigentlich ist es uncool, auf eine Direktzusage einer Stützungskasse über Entgeltumwandlung macht man eigentlich normalerweise überhaupt mit. Wegen dieser schwachen Rechtsposition. Ne?
Ja, genau.
Und was ist in der Auszahlungsphase, Sebastian?
Also genau, in der Auszahlungsphase löst du jetzt dein Versprechen ein, das heißt, du als Arbeitgeber zahlst dem Arbeitnehmer, in dem Fall mir, Geld aus und damit sind wir ganz normal im § 19 Einkommensteuergesetz. Wenn eben die Voraussetzungen vom 19.2 erfüllt sind, dann bin ich in dem üblichen Versorgungsbezug, wo ich auch den Versorgungsfreibetrag aktuell noch bekommen kann. Bei mir wird es wahrscheinlich so sein, da wird es keinen Versorgungsfreibetrag mehr geben, befürchte ich mal. Also habe ich das damit erledigt.
Genau.
Aber tatsächlich ist es 19er Arbeits- und Einkünfte. Das heißt auch, der Arbeitgeber ist zum Lohnsteuerabzug verpflichtet. Er kann das, wenn er sich einer Unterstützungskasse bedient, aber an die Unterstützungskasse abgeben, diese Verpflichtung.
Das ist ein typischer Fall der nachgelagerten Besteuerung. Also echt, wirklich, ja. Ne? Also das ist der schönste Fall. Und jetzt nur mal der Praktiker, für was nutzt man das? Also ich habe einen Bekannten, den kenne ich schon ewig lang. Und der war immer bei Banken in leitender Position. Und der ist dann aber leider frühzeitig erkrankt an Erkrankung, musste dann mit der Arbeit aufhören oder konnte es nur eingeschränkt machen, hat aber noch zwei studierende Söhne. Und wie man halt so ist, wie mit dir, würde ich auch sagen, sag ich, du, wie machst du denn das mit den zwei Jungs? Sagt er, du Andreas, da bin ich echt froh. Ich habe immer über Unterstützungskasse Direktzusage, habe ich immer tatsächlich eine gute Altersvorsorge gehabt und ich habe jetzt heute tatsächlich fast 3 Millionen da drin liegen. Das reicht, dass ich jetzt daraus meine Altersvorsorge so ausreichend finanziere, dass ich meine Jungs hier ordentlich verpflege, also versorgen kann. Und Sebastian, ich glaube, Unterstützungskasse und auch diese Direktzusage macht fast niemand mehr wegen Bilanzrisiko. Aber Unterstützungskasse, das macht man in dieser Form macht man meistens, um schon hochvergütete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausreichend fürs Alter zu versorgen. Und für unsere Bereiche, so wie der Lohnabrechner das kennt, da macht man meistens die anderen betriebliche Altersvorsorge. Mhm. Aber damit Sie wissen, interne Durchführungswege, also da passiert erstmal nichts, kommt da nichts in die Lohnabrechnung rein, wirklich gar nichts. Und in der Auszahlungsphase sind es schlichtweg Lohneinkünfte und Krankenversicherung natürlich wird entstehen. Klar, das sind dann SV-rechtlich Versorgungsbezüge, wird die ganz normale Regelung gelten.
Genau, also das ist eben der Punkt. Früher, du hast ja richtig gesagt, hat man viel mit der Direktpensionszusage, vor allen Dingen im GmbH-Bereich gearbeitet, ja. Vor allen Dingen beim beherrschenden Gesellschafter, ja. Geschäftsführer, einfach weil es halt natürlich steuerlich interessant war, im Aktivleben über den Betriebsausgabenabzug den Gewinn der GmbH zu reduzieren und später dann eben Progressionswirkungen auszunutzen und hier den Lohn entsprechend nachgelagert zu versteuern.
Aber es war natürlich auch Teufelszeug, ne, Sebastian. Also man hat die Pensionsrückstellung natürlich aufgebaut, ne? Man hat eine Rückstellung. Ja, versprechen Sebastian ja was, muss ich das vorstellen? Das ist ein Rechtsversprechen. Geld ist gerade noch nichts unterwegs, aber ich muss es ja mal So, ich muss es ja mal später bezahlen. Also war es eine Rückstellung und das war natürlich steuermindernd. Und dann kam das Entsetzen, Sebastian, dass die Heubeck'sche Tafeln nicht so richtig funktioniert haben. Man hat festgestellt, die Rückstellung ist zu niedrig im Vergleich zu dem, was man bezahlen muss. Dann geht es der GmbH im Alter nicht mehr so gut, sie kann nicht mehr. Und dann ist das Elend da. Also solche Direktzusage sind schon auch ja spannend, aber auch... Ja. Mit einem gewissen Risiko verbunden.
Genau, das sind, da gab es ja da auch diese Besonderheiten, wie kriege ich die Direktzusage raus, wenn ich die GmbH verkaufen will.
Genau,
da gibt es auch sehr viele Spezialprobleme. Ich glaube aber, die spannen wir hier mal aus und schieben die mal in eine spätere Folge, schauen uns den externen Durchführungsweg an. Das ist das übliche Modell, gerade wenn ich halt normale Arbeitnehmer heutzutage habe. Da gehe ich eben über Durchführungsweg Pensionskasse, Pensionsfonds oder die Direktversicherung. Ich schließe also üblicherweise mit einem Versicherungsunternehmen einen Vertrag ab als Arbeitgeber und sage, lieber Versicherungsunternehmen, ich möchte meinen Arbeitnehmer absichern. Und die Versicherungen haben eben diese drei Modelle, Pensionskasse, Pensionsfonds oder die Direktversicherung. Und dann ist es aber so jetzt, wenn der Arbeitgeber das Geld in der Ansparphase an die Versicherung bezahlt, entweder aufgrund einer Entgeltumwandlung oder zusätzlich zum Arbeitslohn, ist auch hier beides möglich, dann erhält der Arbeitnehmer sofort einen harten Anspruch gegen die Versicherung. Der Arbeitgeber ist da raus, aber die Versicherung muss diesen Anspruch im Zweifel befriedigen gegenüber dem Arbeitnehmer. Damit liegt Arbeitslohn vor. Wir haben also zugeflossenen Arbeitslohn, der eigentlich nach § 19 Einkommensteuergesetz steuerpflichtig wäre, aber nach § 3 Nummer 63 Einkommensteuergesetz aktuell in Höhe von 8.112 Euro. Das sind 8% der Beitragsbemessungsgrenze von 101.400 Euro. Steuerfrei wäre. Sozialversicherung macht aber nicht ganz mit bei dem hohen Betrag.
Genau, die hat immer nur 4% der Beitragsbemessungsgrenze SV-frei. Also die sagt
56.
Genau, die sagt einfach, der erste Betrag, den die Steuerrechte freilasse, ist mir zu hoch. Ich mache praktisch nur die Hälfte. So kann man es im Grunde mal vereinfacht sagen. Sebastian, die betriebliche Altersvorsorge, also Pensionskasse, Pensionsfonds, Direktversicherung, die wird auch mit einer versicherungsförmigen Lösung bezeichnet. Mhm. So, und für die Praktiker, also du musst wissen, das ist tatsächlich für uns Lohnabrechner manchmal zum Heulen. Zu finden, was ist denn jetzt? Also die Futura begrüßt sie als neuen Versicherten. Ich will nicht wissen, was die Futura alles Tolles macht. Ich will wissen, ist eine Pensionskasse, eine Pensionsfonds, Direktversicherung. So ein bisschen als Faustformel für alle Lohnabrechner. Immer wenn eine Versicherung dahinter steht, also oder eine Kasse, ich weiß, Unterstützungskasse ist auch eine Kasse, aber wenn sie ein P dabei ist, Pensionskasse, Pensionsfonds, dann sind solche versicherungsförmige Lösungen oder wie man sie als bezeichnet, externe Durchführungsweg. Warum extern? Ich sage immer im Seminar, bei dem direkten Durchführungsweg, meine Direktzusage, da muss ich erstmal kein Geld beiseite legen. Ich verspreche es halt nur. Und bei der Pensionskasse, Pensionsfonds, Direktversicherung, externe Durchführungswege, da geht echt Geld aus dem Unternehmen weg, nämlich in ein anderes Vermögen, nämlich die von der Versicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds. Pensionskasse, Bastian, und Pensionsfonds sind sich ähnlich. Da sind nur die Anlagevorschriften anders. Die Pensionskasse ist enger gebunden bei der Anlage, die soll weniger Aktienanteil haben. Der Pensionsfonds, der ist ein bisschen mehr aktienorientiert. Und die Direktversicherung ist im Grunde genommen, Sebastian, nichts weiter wie eine Lebensversicherung, oder?
Genau, also Direktversicherung, Rückdeckungsversicherung, Kapitallebensversicherung, das sind die üblichen drei, diese Modelle, diese drei, die eigentlich immer identisch ausgestaltet sind und man muss halt dann immer aufpassen. Rückdeckungsversicherung steht ja mit der Direktzusage im internen Durchführungsweg zusammen. Kapitallebensversicherung ist üblicherweise das, was man im privaten Bereich abschließt. Und wir haben eben die Direktversicherung, die über den Arbeitgeber abgeschlossen wird im Wege des externen Durchführungsweges. Und wie du sagst, es ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, was von diesen drei Bereichen habe ich denn, weil die Vertragsbedingungen grundsätzlich mal immer gleich sind.
Genau, es ist immer letztendlich immer, es wird eingezahlt und dann daraus daraus direkt hat der Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch. Was jetzt rein praktisch, es gibt das Nachweisgesetz seit, glaube ich, August 2021. Da muss man dem Arbeitnehmer mitteilen, wo die betriebliche Altersvorsorge erfolgt ist, mit Adresse. Ganz häufig, das glaube Sie nicht, habe ich Mandante, die kommen zu mir, ziehe Rente und sage, gibt es betriebliche Altersvorsorge? Ja, von dem Arbeitgeber, sage, wie viele? Ja, da bin ich erst 10 Jahre. Da sage ich, ja, was ist denn vorher? Gab es vorher? Ja, Herr Sprenger, du, keine Ahnung. Und tatsächlich muss ich dran denken, bei diesen externen Durchführungswegen muss ich mich melden, muss ich sagen, ich, Andreas Sprenger, war bei der Pensionskasse Z von bis über den Arbeitgeber versichert, stelle jetzt den Antrag, dass ich die Leistung bekomme. Die Pensionskasse sage, es ist manchmal furchtbar, die Leute melden sich erst nach 10 Jahren, kriegen dann nur für die letzten 3 Jahre die betriebliche Altersvorsorge ausbezahlt. Also da bitte dran denke, auch für Arbeitnehmer, die müssen die Unterlage aufbewahren, dass man später sich mal meldet und wenn man Glück hat oder Pech hat, hat man aus 3, 4 solche BAVs dann später so eine kleine, nennen Sie jetzt mal Betriebsrente. Und deswegen sagt das Nachweisgesetz das vernünftigerweise, das müsst ihr dann nochmal schriftlich mitteilen, wo das versichert ist.
Also es gibt auch keinen Automatismus, wie du es ja richtig sagst, dass ich das dann bekomme. Und damit sind wir bei der Auszahlungsphase. Wenn ich dann die Rente bekomme aus der Pensionskasse, aus dem Pensionsfonds, aus der Direktversicherung, aus diesem externen Durchführungsweg, dann sagt die Steuer, jetzt sind wir nicht im Arbeitslohn, sondern im Bereich des Paragraphen 22 Nummer 5 Einkommensteuergesetz, also klassischerweise Rentenauszahlungsbereich. Und dann orientiert sich die Besteuerung danach, war die Einzahlung steuerfrei, dann ist die Auszahlung nachher zu 100% nachgelagert steuerpflichtig. Bei einer Einzahlung, was passieren kann, eine Pauschalierung nach § 40b alter Fassung möglich. Da gibt es Altfälle vor 2018 bzw. 2005 abgeschlossene Direktversicherungen, insbesondere die konnte man pauschalieren. Dann errichtet sich die Besteuerung nur nach dem niedrigen Ertragsanteil, also nicht nach dem Besteuerungsanteil für die gesetzliche Rentenversicherung, sondern dem niedrigeren Ertragsanteil, wie das eben für eine private Rente möglich wäre.
Und dann gibt's also man kann sich das immer merken. Und daran, das sind auch die Fehler, lustigerweise. Wenn der Arbeitgeber, also wenn der Lohnabrechner das steuerfrei schlüsselt, steuerfrei. Und nehm an, ich habe 100 Euro, davon zahlt der Arbeitgeber 50 und der Arbeitnehmer 50. Wenn ich das jetzt im Lohnprogramm als steuerfreie betriebliche Altersvorsorge schlüssle, dann heißt es nachher in dem Ergebnis tatsächlich, dass die Auszahlung später steuerpflichtig wird. Und damit Sie sich's vorstellen können, jetzt geht ja das Geld an irgendeine, nehmen wir an, eine Direktversicherung oder eine Pensionskasse. Und eigentlich gäbe es eine Meldepflicht. Nämlich, ich müsste eigentlich melden, sonst so viel davon ist steuerfrei, sonst so viel ist davon steuerpflichtig eingezahlt. Das macht aber von uns Praktiker niemand. Und deswegen darf die empfangende Stelle, Pensionskasse, Pensionsverdirektversicherung, davon ausgehen, okay, bis zum steuerlichen Höchstbetrag ist es tatsächlich steuerfrei einbezahlt. Und jetzt nehmen Sie an, man zahlt da ein, man hat es steuerfrei geschlüsselt. So, und dann kommt es in der Auszahlungsphase zu folgender Konstellation. Man stellt einen Antrag, ich möchte jetzt gerne meine Rente haben, und dann meldet die auszahlende Stelle diesen Betrag als Rente nach § 22 Nummer 5 an das Bundeszentralamt für Steuern. Und in der Steuererklärung, wenn man die Steuererklärung dann abgibt oder aufruft, dann wird es wirklich tatsächlich erfasst automatisch, weil die auszahlende Stelle ist zur Meldung verpflichtet. Sebastian, so ist doch, oder?
Genau, 22a Einkommensteuergesetz.
Und dann?
Dass wir immer informiert werden, entweder beim internen Durchführungsweg haben wir ja gesagt, ist es Arbeitslohn, da kriegt die Finanzbehörde die Lohnsteuerbescheinigung. Und beim externen Durchführungsweg ist die Versicherung nach § 22a zu der Meldung verpflichtet. Da liegt ein elektronischer Datensatz dann bei der Finanzverwaltung vor über die bezogenen Leistungen und dann wird die Nachversteuerung entsprechend vorgenommen.
Ist dann über Jahre hinweg kommt dann einfach immer die Mitteilung, betriebliche Altersvorsorge, § 22 Nummer 5, Jahresbetrag 3.870 Euro und die sind dann eben die 3.870 Euro sind in voller Höhe steuerpflichtig. Genau. Aber was der Sebastian vorhin gesagt hat, immer wenn Sie eine Pauschalierung, also wenn Sie Lohnsteuer abführen, dann wird das ein bisschen komplizierter, weil Lohnsteuer abführen heißt, das sagt das Bundesverfassungsgericht, nee, das ist der Eigentumsschutz durchs Grundgesetz. Wenn was versteuert eingezahlt wurde, dann kann es in voller Höhe steuerpflichtig sein. Also entweder oder. Und der BFH sagt, Ja, selbst wenn ihr zu blöd seid, wenn ihr aus Versehen steuerfrei schlüsselt, ist in der Auszahlungsphase steuerpflichtig. Für mich immer das Schlüssel-Schloss-Urteil. Das heißt, der Lohnabrechner hat eine hohe Verantwortung. Und Sebastian, wo passieren die Fehler? Ich habe jetzt hier mein Lohnprogramm aufgemacht. Schätz mal, wie viel Lohnade es gibt, um Direktversicherung einzugeben. Schätz mal.
Also mindestens 5.
Also bei mir gibt es 23 Felder, 24. Und zwar, die beginnen mit Direktversicherung 2005 Einmalbezug und ende mit Direktversicherung, Direktversicherung Überweisungsbetrag. So, Sebastian. Also es ist tatsächlich so, die Erfahrung als Steuerberater zeigt, wenn man Mandanten übernimmt in der Lohnabrechnung, wo sind die häufigsten Fehler? Die häufigsten Fehler sind tatsächlich in der betrieblichen Altersvorsorge. Weil Sebastian hat es jetzt eigentlich aus meiner Sicht wirklich mustergültig erzählt, weil er es auch so schön runtergebrochen hat. Eigentlich ist bei uns der Weg einfach, ist so eine komische interne Durchführungsweg. Ja, okay, gut, dann mache ich ja nichts. Sage ich jetzt mal badisch. Also hofft man, da versteht man mich. Stelle ich fest, das ist so irgendwie versicherungsförmige Lösung. Dann weiß ich, okay, das ist irgendwie Arbeitslohn, aber Höchstbetrag im, Sebastian hat genannt, 8% der Altersbemessungsgrenze Renteversicherung West, aber das, Sebastian, das macht mein Lohnprogramm. Glaub mir, das Lohnprogramm hat den Freibetrag. Genau. Und das Programm weiß auch, Andreas, wenn du 6.000 Euro einbezahlst, davon ist nicht alles SV-frei, dann switcht echt das Programm und sagt, also die Einzahlung ist zwar steuerfrei in die BAV, aber SV-Pflicht, das macht das Programm wunderschön. Die Kunst ist in diesem Prinzip des einzugeben. Und das Doofe ist, ich muss es zweimal eingeben. Sebastian, was ist bei uns passiert? Also bei uns in der Kanzlei, es war ein Mandatswechsel und Andrea und ich, also ist Andrea passiert, wir ärgern uns, glaube ich, heute noch grün und gelb und blau. Was ist bei uns passiert? Wir haben das oben geschlüsselt, eine Direktversicherung, und die war oben geschlüsselt leider doppelt, und zwar als steuerfrei. Also die war zweimal drin, einfach die Lohnart falsch erwischt. So, das heißt, da waren 124 Euro doppelt drin. Steuerfrei, SV-frei. Steuerschade, keiner. Aber was ist passiert? Und Sebastian, das hast du vorhin erzählt, oben war es drin. Wenn es oben drin ist,
muss unten im Netto wieder
abziehen. Muss unten abziehen. So, und was ist passiert? Da hat man irgendwie beim Anlegen den Betrag doppelt erfasst. Okay, ist schon doof, aber ist so. Und unten hat man nur einmal abgezogen. Das heißt, wir haben 124 Euro für 1,5 Jahre zu viel ausbezahlt. Wann ist zum großen Ärger natürlich, wann ist es passiert? Naja, ein Mandatswechsel. Und da hat natürlich der Neue hat's eingegeben, in dem Fall in DATEV. Und da ist es ein bisschen schön besser kontrolliert und hat gesagt, Sprengers, ihr habt da ein Problem. Ist so, müssen wir dazu stehen, aber das stellen wir fest. Also, wo passieren die Fehler? In der Entgeltbescheinigungsverordnung steht folgender Satz drin. Betriebliche Altersvorsorge, Entgeltumwandlung darf das Gesamtbrutto weder erhöhen noch mindern. Das führt zum blöden Ergebnis. Ich habe 3.000 Euro, dann sage ich 3.000 Euro minus 100 Euro Entgeltumwandlung. Also von 3.000 gehen Steuern SV-Pflicht 100 Euro weg, also minus 100 Euro. Und jetzt muss ich aber was noch reinschreiben? Die 100 Euro wandeln sich praktisch um in eine steuerfreie, SV-freie Lohnart. Das heißt, ich habe 3.000 minus 100 plus 100. Und genau das war das Problem. Es erscheint doppelt. Und der Arbeitgeberbeitrag, der wird eben auch ausgewiesen. Und da kommt die Gestaltung her, dass das Programm sagt, naja, du musst mir sagen, was ist Entgeltumwandlung, was ist Arbeitgeberanteil. Dann sagt das Programm, na komm, ich weise dir auch noch aus, die 15% Zuschuss, weil wenn es mal ums arbeitsgerichtliche Verfahren geht, dann muss man nachweisen können, dass man die 15% Zuschuss gezahlt hat. So, und dann hast du plötzlich aus läppische Fälle plötzlich da oben 2, 3 Lohnpositionen rumspringen und da passiert das die meiste Fehler. Und für uns ist die Kunst festzustellen, okay, das ist eine Direktversicherung, Okay, gut, das ist Entgeltumwandlung, okay, ja, ist okay, ja. Und sie ist nicht pauschal versteuert, Sebastian hat es ja gesagt, sondern die ist echt steuerfrei. So, Zeile drunter steht aber schon drin, pauschal Direktversicherung, pauschal versteuert, Entgeltumwandlung. Und wer sich mit dem Recht nicht sicher auskennt, der macht dann hier Fehler rein. Ja, und wirklich, bei uns in der Kanzlei ist schon alles passiert, nur gucke ich alle Lohnabrechnungen an. Ich habe es dann gemerkt, nur in dem Fall haben wir es nicht gemerkt. Und auch bei Mandatsübernahme, erste Frage ist tatsächlich nochmal ganz liebevoll, okay, gut, was ist denn jetzt? Interner Durchführungsweg, die vom Sebastian erklärt wurde, sehr schön. Externer Durchführungsweg, also Pensionskasse, Pensions- und Direktversicherung, okay, ist sie wirklich steuerfrei? Ja, sie ist echt steuerfrei, gut, muss man wissen, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann muss man sagen, okay, jetzt muss man ganz, ganz sorgfältig arbeiten und da bisschen mein Wunsch, keine Angst kriege. Also glauben Sie, auch ich denke immer, Andreas, mach's nicht falsch und dann muss halt hier mühsam gucken, also Direktversicherung monatlich zusätzlich Arbeitgeber und schon heimtückisch bei mir gerade Direktversicherung zusätzlich Arbeitgeber und da steht aber zwischen zusätzlich und Arbeitnehmer ein P, das heißt für mich war es, oh scheiße, das ist eine, die pauschal versteuert wurde. Nee, 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 Andreas, du hast schon überlegt, ist steuerfrei. Such bitte die richtige Lohnart. Also keine Angst habe, aber so, das ist so ein bisschen, ja, jetzt schwätze ich wieder wie ein Buch, aber das ist ein bisschen für die Praktiker.
Ja, und genau, das ist halt die Problematik, auf die wir einfach mal hinweisen wollen. Bei der BAV, man muss halt schon wissen, was man tut. Das eine ist natürlich, habe ich einen Arbeitnehmer, wo überhaupt ich aus dieser Steuerbefreiung rauskommen kann in den externen Durchführungswegen. Und das ist relativ leicht. Das müssen alles Arbeitnehmer sein, die vor dem Jahr 2005 schon gearbeitet haben. Sonst braucht man darüber überhaupt nicht nachdenken.
Das können wir nachher mal vielleicht nochmal, weil das ist mir so total wichtig, was du da erzählst. Der 3 Nummer 63, das ist doch einfach so, oder? Oder anders, Sebastian, da gibt's brutale Einschränkungen, oder?
Muss mir helfen, was du für brutale Einschränkungen meinst.
Das Steuerrecht mit den Daumenschrauben, der 3 Nummer 63 ist eine fiese Sau. Also, erst doch was. Denken Sie dran, betriebliche Altersvorsorge, der Vertrag, Sebastian, 3 Unterschriften. Der Arbeitgeber schließt's ab mit der Versicherung. Und sagt, also, ich, Arbeitgeber, zahle ein für den Andreas Sprenger. Dann heißt das ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Versicherungsunternehmen. Aber, Sebastian, das ist immer nochmal wichtig, ich verspreche auch dem Andreas Sprenger.
Genau.
Ich sorge für eine betriebliche Altersvorsorge. Ich sorge für eine Altersvorsorge. Und deswegen sind da 3 Unterschriften drauf. Arbeitgeber sagt, Andreas, du bist versorgt über meine betriebliche Altersvorsorge und ein Vertrag zwischen Versicherungsunternehmen und Arbeitgeber. Jawohl, wir machen den Vertrag, wir schließen ab, wir zahlen regelmäßig die Beiträge und zwischen Versicherung und Arbeitnehmer sagt, also pass auf, das ist, wenn es einen Arbeitgeber nicht mehr gibt, das ist kein Problem. Ich bin derjenige, der deine Rente bezahlt und deswegen bitte eine vertragliche Dreiecksbeziehung. Und Sebastian, ist jetzt nicht unser Thema, aber man übernimmt auch eine Haftung. Also wenn ich habe immer gedacht, das ist nur das Versprechen, komm, ich zahle 100 Euro an die Pensionskasse oder Direktversicherung. Nee, ich verspreche eine Altersvorsorge.
Genau.
Und da sind hohe Risiken drin, die auch ein bisschen die BAV behindern, weil Arbeitgeber sagt, zurzeit ist so, dass man mindestens fürs eingezahlte Kapital haftet. Und auch große Versicherungsunternehmen sagen, wir können euch aber nur 80% garantieren. Das heißt, ich habe immer so latentes Risiko, dass es vielleicht später mal nicht reicht und ich nachschießen muss. Ist aber steuerlich jetzt nicht das Entscheidende, sondern das ist einfach Arbeitsrecht. Mhm. Aber Sebastian, was ich gemeint habe, der Paragraph 3 Nummer 63 sagt als Voraussetzung Vorrang Rentenauszahlung, oder?
Ja, natürlich. Also klar ist, die gesamte betriebliche Altersversorgung ist auf eine lebenslange Rente ausgerichtet. Wir sind aber ja wie immer kulant.
Soll ich mal frech sein?
Ja, sei frech.
Ganz frech. Ich habe schon Sorge gehabt und dachte, oh weh, oh weh, oh weh. Da habe ich ja so ein kleines Problemchen, aber zum Glück sind die Lohnsteuerprüfungen damals alle, entzückend gewesen. Oder hatte waren großzügig oder kannte sich im Detail nicht aus. Also vorrangige Rentenauszahlung, Sebastian, da muss im Grunde mit drinstehen, später gibt es eine Rente.
Genau.
Und wenn da drin steht, es gibt später eine Rente, eine Monatsrente, aber du kannst dann dich im Zweifel entscheiden, dass man es doch als Kapital ausbezahlt. Das nennt ihr nachrangiges Kapitalwahlrecht, genau, oder?
Richtig. Und da mit dem können wir sehr gut leben.
Aber also Satz muss, gibt es als Rente, aber du kannst wählen, ist okay. Ja. Dann zweitens, klar, es muss ein biometrisches Risiko abgedeckt sein. Sebastian, was ist biometrisches Risiko?
Biometrische Risiken sind eben diese typischen, die wir haben, also Alter, Invalidität.
Du wirst sagen, ich bin im biometrischen Risiko, oder?
Bist du, genau, also... Genau, man muss eben eines dieser üblichen Risiken, Altersrisiko, Erwerbsunfähigkeit, Voll- oder Teilerwerbsunfähigkeit, Invalidität, was haben wir denn noch, Hinterbliebenen, Absicherung, das sind diese üblichen Merkmale, die wir absichern können.
Also das biometrische Risiko ist das Schönste, warum? Also das biometrische Risiko, Alter, das Schönste, das heißt nämlich, ich erlebe meine Rente. Genau. Ich kann natürlich auch Erwerbsunfähigkeit absichern. Ja. Ich kann auch tatsächlich auch einzelne, also Teile absichern, also Erwerbsunfähigkeit wegen, weiß ich was, Verlust von Gehwerkzeug oder so. Kommt auch immer mehr. Dann Sebastian, eingeschränkte Hinterbliebenenversorgung. Oder wie soll ich sagen, keine freie Vererblichkeit.
Man kann nicht vorneweg bestimmen, sondern üblich ist eben hinterbliebenen Versorgung der Lebensgefährte, Ehegatten, nachrangig dann eben auch noch Kinder, soweit sie eben den Kindbegriff noch erfüllen.
Genau, also mein Fall war tatsächlich so, das war noch eine Altzusage, und da stand drin, wenn, das war eine Arbeitnehmerin ledig, und da stand drin, wenn die Arbeitnehmerin verstirbt, vor Erreiche des Renteneintritts, der ist eigentlich gerade mindestens 62, Sebastian, ne? Das ist die aktuelle Grenzregelung, allerdings bestimmte Berufsgruppe, Pilot und so weiter, Taucher können ja früher gehen. Aber dann stand also drin, wenn sie das Alter nicht erreicht, dann bekommen die Eltern daraus eine Rente, und das war damals noch zulässig, es war ein Altvertrag. Genau,
bei den Altverträgen war das zulässig, das hat man dann eben auch ab 2005, meine ich, geändert.
Genau, das ist rausgefallen. Und dann stand aber folgender Satz drin, wenn das weder Eltern gibt, noch Kinder, das ist schon drin, also erst Kinder und dann Eltern, wenn es aber weder Eltern noch Kinder gibt, dann wird das Geld an die Erben ausbezahlt. Und Sebastian, das ist eine freie Vererblichkeit, und diese Regelung, und das ist mir wichtig nochmal am Herzen, diese Regelung bedeutet da eigentlich, die Einzahlung war nie steuerfrei. Denn Hinterbliebenenversorgung, Sebastian hat gesagt, ist kein Problem. Das ist jetzt eigentlich beschränkt auf die Witwe, den Witwer, den Lebenspartner in einer aktuellen Lebenspartnerschaft und Kinder. Das heißt, wenn der Vertrag sagt, wenn es den Arbeitnehmer, der Arbeitnehmer nicht mehr gibt, bekommen die Kinder, und zwar Kinder im steuerlichen Sinne, so eine beschränkte Hinterbliebenenversorgung ist okay. Wenn drin steht, der Ehepartner bekommt eine, ist auch in Ordnung. Und wenn drin steht, der aktuelle Lebensabschnittspartner in Haushaltsgemeinschaft, ist es auch noch okay. Wenn es aber, und das ist wichtig, wenn es keine Kinder gibt, keinen Ehepartner, keinen Lebensabschnittspartner, dann darf von diesem aufgesparten Kapital, das muss man sich mal vorstellen, maximal ein angemessenes Sterbegeld ausbezahlt werde. Das gehen wir davon aus, so 6.000 bis 8.000 Euro. Stell sich vor, ledige Schwäbin oder lediger Schwabe zahlt immer eine betriebliche Altersvorsorge ein, hat ein ordentliches Kapital drin, 20.000, 30.000 Euro, und verstirbt vor Erreichen der vorgesehenen Regel oder Altersgrenze, ja, das ist nicht die Regelaltersgrenze, sondern einfach vor dem 65. soll das so ein Vertrag sein. So, er hat weder Kinder noch Ehepartner. Dann heißt es ganz brutal, von dem Geld, der für maximal 6.000 bis 8.000 Euro, ich glaube, so ist der Betrag, ausgezahlt werde als Sterbegeld, und der Rest verfällt zugunsten der Versicherungswirtschaft. Ja. Und das habe ich gemeint mit dieser Einschränkung, Paragraph 3, Nummer 63. Also, es muss kapitalgedeckt sein, biometrisches Risiko, eingeschränkte Hinterbliebenenversorgung, also nur Witwe, Witwer, Kinder, Da gibt es auch noch Details.
Ja. Für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen und selber Produkte machen, ist es im Prinzip die gleiche Einschränkung wie bei der Riester-Rente.
So ist es genau, ja.
Weil das sind ja parallele Produkte, die parallel entwickelt worden sind, da ab dem Jahr 2005 dann.
Ist ja wahrscheinlich für uns Lohnabrechner ist es ein bisschen ein Problem. Mhm. Wenn große Unternehmen lassen sich beraten, die haben tatsächlich die haben halt einen Vertragspartner und da kann man auch ausgehen davon, dass die Verträge in Ordnung sind. Und die machen auch Informationspflichten gegenüber den Arbeitnehmern, das muss man immer bedenken, die übernehmen das. Das ist bei großen Unternehmen auch oder bei größeren Arbeitgebern interessant. In meinem Bereich, Kleinst- und Kleinbetriebe, da ist es so, da kommt jeder mit der BAV. Bei der Direktversicherung, bei der A, Direktversicherung, bei der B-Versicherung, Direktversicherung, bei der C, sind auch wirklich örtlich die Versicherungsagenturen, die das machen. Und da muss ich sagen, die sind natürlich manchmal tatsächlich leider überfordert und da findest du Verträge, die so nicht funktionieren. Gerade diese Vererblichkeit.
Ja.
Und das heißt für den Lohnabrechner, man sollte eigentlich in den Vertrag reinschauen. Ich weiß, da kriege ich jetzt alle Lohnabrechner, wünsche mir die Cholera an den Hals, weil man natürlich keine Zeit hat. Es ist auch schwer zum Lesen, aber bitte dran denke. Das sind Einschränkungen, gerade für Ledige ist das manchmal enttäuschend. Und mein Lieblingsbeispiel ist, alleinerziehende Mutter hat ein Kind und das Kind ist über 18 und macht gerade, weiß nicht, was es will und jobbt so nebenher, hält sich halt über Wasser und die stirbt und hat eine betriebliche Altersvorsorge. Und meine Damen und Herren, das ist brutal. Die Frau hat dann kein Kind mehr, nämlich steuerlich ist kein Kind mehr. Und das heißt, dass der Sohn bekommt aus diesem Vertrag keine Leistung. Sondern es gibt nur dieses Sterbegeld. Mhm. Und da bitte drauf Acht gebe, das ist in diesen Verträgen so geregelt, in diese Konditionen und da mal reinschauen.
Ja.
Also der 363 hatte Einschränkungen, ne?
Ja, also hast du wirklich wunderschön erklärt. Das war mir jetzt so selbstverständlich, dass ich gedacht habe, ja, das siehst du wieder. Das ist dann die Betriebsblindheit.
Ja, ich streite oft über die hinterbliebene Versorgung rum.
Okay.
Also erstaunlich, ja. Mhm. So, und jetzt Sebastian, also jetzt haben wir festgestellt, die direkte Weg, haben wir in der Praxis mehr kleine, eher weniger, wir haben meistens Pensionskasse, Pensionsfonds, Direktversicherung, erste Feststellung, gut, steuerfrei. Was ist der Nachteil? Muss man später versteuern, kann man dem Arbeitnehmer sagen, Vorsicht, freu dich nicht zu früh, das Elend in Form des Steuerrechts kommt. Zweitens Nummer 5. Dran denke, die sind auch alle Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungspflichtig, voller Beitragssatz, also 14,6 plus Zusatzbeitrag plus Pflegeversicherung, tut auch schon richtig weh. Und dann haben wir Sebastian festgestellt, okay, müssen wir im Lohnprogramm sorgfältig eingeben. Schon schwierig, weil Direktversicherung entgelt oder Entgeltumwandlung, Arbeitgeberzuschuss, das muss alles machen. Bitte drauf gucke, wenn das UNDE auch das tatsächlich der Überweisungsbetrag unter abgezogen wird, bitte dran denke. Das sollte das Programm richtig machen, aber will ich nochmal kontrollieren, dass das funktioniert. So, und dann, Sebastian, dann haben wir eine Hürde. Und zwar, da müssen wir, glaube ich, zurückgehen ins Jahr 2004, oder?
Ja, richtig.
So.
Wir hatten bis zum Jahr 2004 eine Möglichkeit, die betriebliche Altersversorgung zu pauschalieren. Das nennt man § 40b Alterfassung, weil der eben dann ausgelaufen ist zu dem Jahr 2004. Und diese Altverträge, die man damals pauschalieren konnte, die mussten eben vor dem 01.01.2005 abgeschlossen sein und ermöglichten dann eben eine Pauschalbesteuerung der Beiträge. Damit hatten wir ja eine Versteuerung der Beitragszahlung und dann war die spätere Auszahlung nicht voll nachgelagert zu besteuern, sondern nur mit dem niedrigeren Ertragsanteil. Jetzt könnte man sagen, Arbeitnehmer, die vor 2005 angefangen haben, das werden ja immer weniger, die das sind. Aber man hat dann im Jahr 2018 nochmal eine Änderung gebracht mit dem ersten Betriebsrentenstärkungsgesetz und hat gesagt, für alle Arbeitnehmer, die so eine Versicherung jemals hatten, lebt dieses Pauschalierungswahlrecht wieder auf. Die können also jetzt auch neu eine Versicherung abschließen und die, weil sie eben bis 2004 eine pauschalierte Versicherung jemals hatten, auch wieder pauschalieren nach § 40b Alterfassung.
Also machen wir ein Beispiel. Mein Vater war Geschäftsführer von der Konsumgenossenschaft und hat ihm erzählt, wenn er mal seine Direktversicherung ausgezahlt bekommt, dann. Und ich habe als Kind immer gedacht, dann beginne goldene Zeit. So, wie war die Lohnabrechnung? Da wurde nehmen wir an, 1.000 Mark einbezahlt und die 1.000 Mark, die waren jetzt steuerfrei, sondern da hat man daraus 20%, der Steuersatz, gell, Sebastian, oder?
Ja.
20%, 200 Euro ans Finanzamt abgeführt. Wer die 200 Euro getragen hat, das konnte man vereinbaren, Arbeitgeber zusätzlich oder der Arbeitnehmer durch Abzug, das war okay. Also mein Vater hat eine pauschal versteuerte Direktversicherung. Was ist der Vorteil? Naja, pauschal versteuert heißt, in der Einzahlungsphase mit 20% pauschal versteuert und das heißt dann später in der Auszahlungsphase tatsächlich das Kapital, das ausgezahlt wird, dafür nochmal besteuert werden. Und das war damals, glaube ich, der Hauptfall, oder? Die pauschal versteuerte betriebliche Altersvorsorge war einfach der Renner. Und da wollte man es abschaffen, 2025, und da hat die Versicherungswirtschaft gesagt, nee Leute, das ist so ein beliebtes Modell und wir haben so viele Verträge, lass doch die Altverträge weiterlaufen. Und dann hat der Gesetzgeber verhältnismäßig spät gesagt, okay, dann lassen wir das halt so weiterlaufen. Das kennen die Lohnabrechner. Du hast einen verhältnismäßig älteren Mitarbeiter, ältere Mitarbeiterin und da hast du immer noch eine Direktversicherung drin, die mit 20% pauschal versteuert wird und denkst bei dir, aha, wird schon richtig sein. Das sind solche Verträge, die am 31.12.2024 unter Dach und Fach gekommen sind. Und ich meine, die Beitragszahlung musste spätestens bis zum März des Folgejahres erfolgen. Aber jedenfalls, das sind die alten Fälle. So, jetzt hatte man das Problem, Sebastian, manche von diesen Direktversicherungen, die hätte auch steuerfrei sein können. Ja. Weil die was aussah, keine Kapitalauszahlung, sondern Rente in der gebliebenen Versorgung eingeschränkt und so weiter. Und da musste man damals, fand ich sensationell, auf die Steuerfreiheit verzichten.
Ja.
Genau. Also da hat man da gesagt, nee, Steuerfreiheit will ich nicht. Der Gesetzgeber sagt, wenn ich doch schon steuerfrei schenke, dann nimm's doch. Und man hat gesagt, nein, ich will die Pauschalierung haben. So, das hat man dann gemacht. Warum hat man es gemacht? Naja, man hat schon Misstrauen gehabt, gesagt, naja, muss ich später nichts versteuern. So, und jetzt kommen wir in die Praxis. Was passiert ganz häufig? Sie übernehmen Mandat oder der Arbeitgeber wechselt die Software. Dann sieht man Direktversicherung, denkt bei sich, ist steuerfrei. Ne, Direktversicherung ist doch steuerfrei, wo ist das Problem? Nee, sie ist nur steuerfrei, wenn die Direktversicherung was hat, keine Kapitalauszahlung vorrangig, sondern Rentenauszahlung vorrangig, eingeschränkt in der bliebenen Versorgung, keine freie Vererblichkeit. So, nur dann ist sie steuerfrei. Wenn sie aber jetzt diese Direktversicherung steuerfrei schlüsseln, die man aber eigentlich pauschal versteuert hätte werden sollen. Dann heißt es, Sebastian, wenn ich das dann später ausgezahlt bekomme, ist die teilweise steuerpflichtig, ne?
Genau.
Ja.
Dann hast du und spätestens dann gibt's Ärger.
Dann gibt's Ärger, weil was sagt der Arbeitnehmer? Schatz, ich habe Direktversicherung, die man pauschal versteuert. Und dann, Schatz, ich lade dich ein auf eine Kreuzfahrt. Weil das Schöne war, Sebastian, die Kapitalauszahlung, die war einfach bong da. Du konntest damit die Hypothek abbauen, du konntest ein Motorrad kaufen, du konntest auf Kreuzfahrt gehen, du konntest den Enkel schenken. Warum pauschal versteuert? Hieß kapitalsteuerfrei und da galt damals noch das Lebensversicherungsprivileg. Laufzeit mehr als 12 Jahre und überwiegender Todesfallschutz 60% und dann, ich sag's Ihnen immer aufregend für mich, Spreng hat meine Direktversicherung ausgezahlt bekommen und hab sie auch schon verjubelt. Der Andreas denkt, Steuerberater, Gottes Wille, ist es steuerfrei, haben wir jetzt ein Problem, nämlich ein riesen Zufluss, voll steuerpflichtig und dann hole ich mir den Versicherungsvertrag oder die Lohnabrechnung und sehe P wie pauschal versteuert und dann weiß ich, alles gut und meistens ist ja dann die 12 Jahre erreicht und der Todesfallschutz ausreichend, dann ist sie in der Auszahlungsphase steuerfrei. Was ist aber genauso eine Katastrophe, wenn sie was pauschal versteuert eingeben im Programm, aber die Voraussetzungen sind gar nicht erfüllt. Der Vertrag ist aus dem Jahr, weiß ich was, 2007 irgendwie falsch geschlüsselt und sie führen das weiter. Tja, Sebastian, schlecht, ne?
Ja, also das Problem ist, die Pauschalsteuer bekommst nicht zurück, wenn du es merkst, weil im Zweifel ist Verjährung eingetreten und nachher ist es halt eigentlich steuerfrei. Du hast wahrscheinlich auch der Versicherung nicht mitgeteilt, dass es pauschaliert hast statt steuerfrei, sonst hat die Versicherung sich ja schon bei dir gemeldet. Und damit hat die Versicherung es steuerfrei geschlüsselt im Programm, übermittelt der Finanzverwaltung auch steuerfreie Beiträge. Darauf beruht die Rentenauszahlung. Das heißt, die Rente wird jetzt nochmal zu 100% nachgelagert. Dann wird wahrscheinlich der Arbeitnehmer kommen und sagen, ich hätte gerne die Steuer, den Steuerschaden als Differenz.
So ist es, genau, ja.
Ausgezahlt.
Ja, also diese wirklich bei diesen älteren Versicherungen, die man pauschal versteuert, schaue, dass sie eigentlich bis 2004 auf den Weg gebracht wurde. Was Sebastian sagt, vollkommen richtig. Seit 2017 kann ich wieder einsteigen. Das wäre jetzt ich. Ich hätte wieder einsteigen können, wenn ich einen Arbeitgeber gefunden hätte, hätte sagen können, ich hatte bei Haufe damals eine pauschal versteuerte Direktversicherung. War wirklich so. Mhm. Wenn ich das hätte nachweisen könne, dass das so war, irgendwann mal, dann hätte ich wieder einsteigen können in die pauschal versteuerte Direktversicherung. Dann wäre wenigstens die Kapitalauszahlung später steuerfrei gewesen. Der Zinsanteil müsste man dann jetzt dann nach der Neuregelung doch leider teilweise oder ganz versteuern. Aber also bei BAV, Sebastian, ein bisschen schaue drauf.
Genau, ich würde noch einen Tipp machen, was man aufpassen sollte. Was oft schief geht, gerade mit dieser Pauschalierungsthematik, ist noch, wenn ein Arbeitnehmer bei Ihnen anfängt und Sie gucken auf die Lohnabrechnung und sehen, da ist eine Pauschalierung nach 40b drauf. Ich habe vorher betont, es ist 40b alter Fassung. Mhm. Es gibt natürlich auch wieder einen 40b neuer Fassung.
Genau.
40b neuer Fassung kommt im öffentlichen Dienst vor.
Ja.
Das gilt auch aktuell noch. Also wenn ich im öffentlichen Dienst beschäftigt bin als Angestellter, da wird in der Umlage finanzierte betriebliche Altersversorgung, ganz anderes Thema wie das, was wir hier besprochen haben, einbezahlt. Kann der Arbeitgeber das pauschalieren nach § 40b neuer Fassung? Muss es in bestimmten Fällen auch. Aber wenn jetzt so ein Arbeitnehmer den Arbeitgeber wechselt vom öffentlichen Dienst in die freie Wirtschaft, legt er Ihnen eine Lohnabrechnung vor mit 40b Pauschalierung drauf. Und da muss man eben dran denken, wenn jemand aus dem öffentlichen Dienst kommt, halt, das ist nicht die alte Pauschalierung nach 40b, über die wir gerade hier gesprochen haben, sondern eine ganz andere Pauschalierung. Die berechtigt den Arbeitnehmer nicht, dass er jetzt pauschal besteuerte Beiträge in eine Direktversicherung oder eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds leisten kann.
Die Zusatzversorgung, ne? Die ist
genau.
Bis zu einem minimalen Betrag steuerfrei und,
Der
Rest wird pauschal versteuert. Ja. Gibt es in der SV so einen Zurechnungsbetrag, recht kompliziert.
Ja, weil das habe ich jetzt öfter schon mit Arbeitgebern gehabt, die mir gesagt haben, aber da steht doch 40b auf der Gehaltsabrechnung drauf. Da muss ich sagen, das ist aber ein anderer 40b wie der hier gemeint ist. Das darf man nicht durchbringen. Wird wahrscheinlich erklären, warum du tatsächlich so viele Lohnarten im Programm auch hinterlegt hast.
Ja, es ist die Programme wohl natürlich, bei uns geht es ja mal darum, das später mal nachzuweisen, dass der Arbeitgeber die 15% Zuschuss bezahlt hat, dass er dann arbeitet. Man kann ja auch sich das teilen, Hälfte Arbeitnehmer, Hälfte Arbeitgeber. Da gibt es auch eine Reihenfolge, lustigerweise, wenn die Freibeträge an die Kante kommen, gibt es eine Reihenfolge. Und deswegen machen die Lohnprogramme eben großes Angebot. Und ich stelle bei meinen Mitarbeitern fest, die haben dann vor dieser Vielzahl von Eingabemöglichkeit habe die dann tatsächlich ein bisschen Angst. Und wenn du dann nicht genau weißt, dass es eine Direktversicherung eben gibt, Arbeitgeber finanziert, Arbeitnehmer finanziert, 15% Zuschuss, dass es die auch noch pauschal versteuert gibt, da passieren dann die Fehler und dann eben immer darauf achte, was oben im Brutto oder im Gesamtbrutto drin ist, muss man unterschauen, dass es wieder abgezogen wird, ganz wichtig. Und wenn Sie eine Pauschalierung übernehmen, das geht eigentlich meines Erachtens nicht ohne die zugrunde liegende Unterlage. Und Sebastian, das ist ein riesiges praktisches Problem, auch bei Fusionen von Betrieben. Da denkt kein Mensch dran, du hast massenhaft pauschal versteuerte Direktversicherungen, aber die Verträge sind gar nicht mehr irgendwie vorhanden, greifbar. Die müsste der Arbeitnehmer auch haben, aber da kümmert sich kein Mensch, man übernimmt es dann einfach und da passieren dann die Fehler.
Ja, aber ich würde vorschlagen, wir sind jetzt bei fast 60 Minuten wieder.
Ja, das war jetzt eine heftige Sendung, oder?
Genau, so ein erster Einstieg in die betriebliche Altersversorgung. Ich glaube, man merkt, da gibt es noch viele tausend Verästelungen. Wir haben noch keine einzige Orchidee angefangen zu pflücken, sondern einfach nur mal den Grundaufschlag gemacht. Aber ich glaube, das war jetzt trotzdem gut so. Und ich denke, dann haben wir es aber auch für heute geschafft.
Ich stimme dazu, Sebastian.
Dann hoffe ich, Andreas, dass du dich gut erholen kannst und morgen dann wieder voll arbeitsfähig einsteigen kannst. Ich wünsche dir alles Gute nach
Keine Wahl. Ironie, bitte.
Mach es gut. Niemals.
Ja, schöne Woche. Gemacht auf dich und ja.
Danke dir.
Bis zur nächsten Runde. Tschüssle.
Ja, bis dann. Tschüss.